Damit, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Schön ist die Welt, haben wir gerade gehört. Und ich hoffe, dass Sie dann auch am Ende unserer Sendung, also gegen 1 Uhr, davon geradezu überzeugt sind. Folgende Ziele haben wir für Sie heute vorbereitet. Wir werden nach Bad Saro reisen, also an den Scharmützelsee. Wir möchten das, ja, Matterhorn erklimmen. Wir tun das mit seinem sogenannten Wächter, ein Bergführer, der allerhand zu erzählen hat, weil er allerhand erlebt hat. Also aufs Matterhorn über den Hörnli-Grat wird es gehen. Einen besonderen Spaziergang durch Gießen haben wir vorbereitet, und zwar durch eine mathematische Brille gesehen. Lassen Sie sich einfach überraschen. Und jetzt gleich dann möchten wir Sie einladen ins Königreich Bhutan, was einen Spagat vollführt zwischen Tradition und Moderne. Deswegen auch dieser Gesang bhutanesischer Nonnen. Es ist nicht gerade an der Tagesordnung, diese Aufnahmen zu bekommen, aber für Sie haben wir sie vorbereitet. Und damit sagt nochmal herzlich willkommen Andreas Stopp.
Shimmy lies on me, Lula, it's in
Abgeschirmt von den höchsten Bergen des Himalaya liegt ein kleines Land, das ist so groß wie die Schweiz, eingeklemmt zwischen China und Indien. Leben seine etwa 770.000 Einwohner nach buddhistischer Religion. Bhutan ist ein Lehrbeispiel für die behutsame Öffnung eines Landes gegenüber westlichen Einflüssen. Anders als etwa die Vereinigten Arabischen Emirate verfügt Bhutan über keine wertvollen Bodenschätze und meistert diesen Standortnachteil, so sagt man ja wohl, mit Hilfe behutsamer staatlicher Lenkung. In seiner jahrhundertealten Geschichte wurde das Königreich noch nie erfolgreich besetzt, weder von den Briten, den Chinesen, den Indern, den Tibetern. Bhutan ist stolz auf seine Unabhängigkeit, vor allem aber auf seine Kultur. Auf Maskentanz, auf Bogenschießen, auf imposante Klosterburgen und jahrhundertealte Gesänge. Gerade haben wir einen solchen gehört. Ob diese Traditionen überleben werden angesichts des Wandels, den die junge Demokratie gerade erlebt? Michael Marek war für uns im Land des Donnerdrachens.
Auf einer Lichtung am Stadtrand der Hauptstadt Thimphu. Lauter Jubel ist zu hören. Es ist Sonntag und viele Bhutaner treffen sich zum Kurdu, neben Bogenschießen, der Nationalsport des Landes. Bei diesem Pfeilwurf-Geschicklichkeitsspiel, das auf das 18. Jahrhundert zurückgeht, treten zwei Mannschaften gegeneinander an. Schwere Pfeile werden 30 Meter weit auf eine Zielscheibe geschleudert. Alle machen sich einen Spaß, den Gegner bei Fehlwürfen mit Derwischtänzen und Spottversen zu ärgern. Dabei fließt reichlich Alkohol, auch hochprozentiges. Das friedliebende Bergvolk der Bhutaner kann also auch anders, als immer nur nett zu sein.
Wer als erster 25 Punkte hat, gewinnt. Dann beginnt ein neues Spiel. Wenn sie treffen, singen und tanzen sie, sie feiern ihren Sieg. Und dabei trinken alle wie beim Bogenschießen. Hier seht ihr die Bier- und Whiskyflaschen. Die trinken sich Mut an.
Sonam Lodey ist unser ständiger Begleiter. Denn ohne vorheriges Reisearrangement wird niemand aus Übersee ins Land gelassen. 250 US-Dollar Eintrittsgeld pro Tag und Tourist verlangt das kleine Königreich, Unterkunft, Transport und Tourguide inbegriffen. Eingeklemmt zwischen China und Indien leben hier 770.000 Einwohner nach buddhistischer Religion. Das Königreich Bhutan gilt als Land des Glücks, weil hier das Bruttonationalglück und nicht nur das Bruttosozialprodukt gemessen wird. Denn das Recht auf Glück ist in Bhutan per Gesetz Ziel allen staatlichen Handelns und in der Verfassung verankert. Nicht die üblichen Parameter wie Wirtschaftswachstum oder Bruttoinlandsproduktion gelten als Maß aller Dinge, sondern die Zufriedenheit der Einwohner. Wir sind mit unserem Allrad-SUV auf dem Weg in die Hauptstadt Thimphu. Sonam Lodey, unser stimmgewaltiger Begleiter, ist eigentlich Lehrer. Der sportliche 36-Jährige hilft uns auch als Übersetzer. Bhutaner sind freundliche Menschen. Einziges Hindernis abseits der Hauptstadt Thimphu und bei älteren Einwohnern ist die Sprachbarriere. Obwohl Bhutaner überaus kontaktfreudig sind, ist es schwierig, sich direkt mit ihnen zu unterhalten. Die meisten sprechen nur die Nationalsprache Dzongkha. Unsere erste Station führt uns zu Karma Punzo. Er kennt die Geschichte seines Landes wie kein anderer.
Well, there is a lot of misconception of Bhutan in the West in particular.
Punzo ist Historiker, hat an den Universitäten von Cambridge und Oxford studiert.
And I think that misconception partly comes as a result of.
Im Westen gibt es zahlreiche Irrtümer über Bhutan. Das ist zum Teil auf die westlichen Orientalisten zurückzuführen. Zum anderen liegt es in der späten Öffnung Bhutans begründet. Aber dass Bhutan sich selbst isoliert habe, das ist völlig falsch.
is completely false.
Der eloquente Wissenschaftler hat 2013 als erster Bhutaner eine Gesamtgeschichte seines Landes auf Englisch vorgelegt. In religiöse und philosophische Diskurse mischt sich Karma Punso gerne ein. Jetzt sitzt uns der 52-Jährige in seinem Haus gegenüber. Kurze Haare, freundliches Lächeln, im braun karierten Go, ein als Kimono gewickelter traditioneller Umhang, darunter schwarze Kniestrümpfe.
Wenn man ungenügende Informationen hat, dann neigen Menschen dazu, ein exotisches, mystisches Bild sich zu konstruieren. Im Westen sieht man Bhutan als Shangri-La, als das glücklichste Land der Welt. Aber das ist nicht der Fall. Natürlich, wir Bhutaner streben danach, glücklich zu sein, haben Glück auf die Entwicklungsagenda gesetzt. Aber Bhutan ist derzeit sicher nicht der glücklichste Ort der Welt.
Was überall ins Auge fällt, egal ob auf dem Land oder in der Hauptstadt Thimphu, das alte Bauernhaus, die Klosteranlage, das moderne Flughafengebäude oder das mehrstöckige Wohnhaus weisen ähnliche Architekturelemente auf. Weiß getüncht mit Erkern, Veranden, Dächern und Loggien aus Holz.
Bhutan hat eine gewaltig faszinierende Holzbauarchitektur, die eben nicht von Architekten geplant wurden. Und das ist eigentlich auch bei uns so gewesen. Bei uns gab es früher keine Architekten. Ein Architekt ist eigentlich ein Beruf, der kam, wo alle sich spezialisiert haben.
Sagt Peter Schmid. Der Schweizer Architekt muss es wissen. Seit über einem Vierteljahrhundert lebt Schmid in Bhutan und hat sogar die Staatsbürgerschaft des Königreiches verliehen bekommen. Der bhutanische Pass für einen nicht hier Geborenen, nur 10 Ausländern ist diese seltene Ehre zuteil geworden. Bei 770.000 Einwohnern ist Bhutan vermutlich das Land mit der geringsten Einbürgerungsquote der Welt.
Früher war es der alte Baumeister, der hat ein Lebenswerk, einen Dom gebaut und sein Sohn hat weitergemacht. Also das ist dann der Baumeister, ist der Architekt. Und das ist hier auch so, dass die alten Zimmermänner dieses Hüppens, das sind so geniale Leute, das sind so, reden nicht viel und die machen eine Zeichnung in den Sand rein. Da muss man genau wissen, wenn man da unten beginnt, wie es oben aufhört. Die brauchen keine Structural Engineering und die brauchen keine hochentwickelten Computersysteme. Die bauen diese Brücken und die haben das im Gefühl, ja. Die spüren noch, wenn es kracht.
Die traditionellen, meist ein- oder zweigeschossigen Wohnhäuser bestehen aus Stampflehm. Manchmal werden auch Bruchsteine benutzt. Baustoff Nummer 1 aber ist Holz, erklärt Peter Schmid. Die oft aufwendigen Holzkonstruktionen werden, vor allem im Obergeschoss und in der Dachkonstruktion, gehalten durch komplexe Verfugung und Holzverbindung. Kein Nagel, keine Schraube kommt zum Einsatz. Im Erdgeschoss befinden sich die Wirtschaftsräume, Kornspeicher, Lager, Abstellraum und Stallung. Der Wohn- und Schlafbereich, spärlich möbliert, liegt im oberen Stockwerk. Ebenso der obligatorische Hausschrein und die Küche. Die Fenster sind meistens nicht verglast, sondern werden von innen mit Schiebeläden aus Holz verschlossen.
In Bhutan gibt es ein schönes System, das eigentlich jeder vom System Land kriegt. Also jeder Bhutanese, der kein Land hat, kriegt Land. Man kriegt Holz, um ein Haus zu bauen, das ist ganz, ganz billig. Und man baut sein Haus mit den Nachbarn zusammen. Das ist in Bhutan landlose Leute gibt, das ist gar nicht möglich. Also es kriegt jeder, außer einer trinkt zu viel oder macht ein bisschen zu viel Party, verkauft sein Haus.
Die Zongs oder Klosterburgen sind die auffälligsten und zugleich bekanntesten Bauten Bhutans. Sie vereinigen sowohl religiöse wie administrativ-strategische Funktionen. Die ersten Zongs entstanden im 17. Jahrhundert unter Chabdrung Rinpoche, dem Gründer des modernen Bhutans. Damals hatten die Zongs vor allem 2 Funktionen, als Verwaltungszentrum und als Schutzburg gegen Aggressoren von außen. Die Festungen waren so ausgelegt, dass innerhalb der Mauern die gesamte Bevölkerung eines Tals Sicherheit finden konnte. Heute haben die Zongs ihre militärisch-strategische Funktion verloren. Geblieben ist der Zong als Verwaltungszentrum. Davon getrennt beherbergt er die Wohnstätten der Mönche, die Mönchsschulen und die sakralen Räumlichkeiten. Peter Schmid,
Die alten traditionellen Gebäude gehen bis zu vier Geschosse. Also die alten, ja. Wenn wir die alten Songs sehen, die alten Mutzenburgen, die sind dann vier, fünf Geschosse zum Teil. Und da hat es dann im Untergeschoss dann schon Wände drin, die sind dann irgendwie 2 Meter dick. Ja. Das sind aber mehr dann für die offiziellen Regierungsgebäude auch.
Alle öffentlichen Gebäude folgen diesem Zong- oder Pagodenbaustil, sind unten weiß gekalkt, mit reich verziertem Holzwerk über den Fenstern versehen und ziegelroter Bedachung mit goldglänzenden Spitzen. Auch der mächtige Königspalast in der Hauptstadt Thimphu folgt diesem Muster. Eine Architektur, die mit massiven Toren und Mauern von außen abweisend und uneinnehmbar wirkt. Innen hingegen entpuppt sie sich als feines Geflecht aus Plätzen, Tempeln, Bürotrakten, Arkaden, Sälen und Zimmern, deren Anlage ebenso verzweigt wie planvoll ist. Typisch für jede Art von Haus in Bhutan, die Treppen sind steil.
Die Bhutanesen glauben auch, dass die Geister nicht Treppen steigen können. Und deshalb seht ihr überall diese sehr steilen, hölzigen Treppen rauf, die man als Westler zum Teil nur mit sehr viel Angst besteigt. Und deshalb sind sie steil, weil sie glauben, dass die bösen Geister, die können nicht Treppen steigen. Und deshalb lebt man oben eigentlich und die Tiere lässt man dann unten. Ja.
Neue Architekturideen für Bhutan zu entwickeln, aber das alte Bauen nicht zerstören, so lautet Schmieds Devise. Als Westler lebe er nicht im Königreich, um traditionelle bhutanische Gebäude zu kopieren, sagt Schmied und lacht. Das können die Bhutaner besser. Und dann kommt Peter Schmied auf das zu sprechen, was ihm als Architekt Sorge bereitet und im Stadtbild der Hauptstadt unübersehbar ist.
Wenn man Thimphu anschaut, da wurde nur alles kopiert und in Beton nachgebaut. Und diese Häuschen sagen eigentlich nur, Gugus, ich bin ein altes Häuschen, aber es ist auch ein Betonbau. Und die Leute frieren auch sehr. In diesen Häusern, das sind diese Cornices, das sind diese Balken, die rausschauen aus den Gebäuden, die wir auch haben in unserem Ständerbau. Die sind dann im Beton kopiert. Aber man friert zuerst an die Finger und an die Zehen, weil man hat am meisten Oberfläche gegenüber der Kälte. Das saugt einem die Kälte ins Haus rein. Ne?
Er empfehle aber keinen Betonbau, sondern einen aus Lehm. Der verfüge über eine viel bessere Wärmedämmung, sei umweltfreundlicher und energieeffizienter. Die Kunden wären dann aber enttäuscht, weil das nicht modern oder irgendwie westlich sei. Ein Missverständnis, so Schmied.
Das hängt dann mit der neuen Zeit zusammen, irgendwie, dass die Leute denken, ja, die Leute sind zum Teil sogar stolz. Die kommen zu dir und sagen, ah, schau mal, dieser Betonbalken hier, der bemalt ist, wie wenn er Holz wäre, und klopft dran und ist ganz stolz, dass er jetzt Beton ist, dass er immer Holz ist. Und die Leute haben vielleicht auch ein bisschen genug von ihren traditionellen Gebäuden. Ja? Sie wollen jetzt was Modernes bauen. Ja? Und merken dann erst, wenn sie es gebaut haben, dass es gar nicht so gut war wie das alte auch.
Wir verabschieden uns von Peter Schmied. Draußen vor seinem Haus steht kein, wie sonst in Bhutan üblich, riesiger bunter Phallus aus Holz. Der Brauch geht auf Drukpa Khunli zurück, einem Buddhisten, Gelehrten und umtriebigen Schalk des 15. Jahrhunderts, der bis heute zahllose Anhänger in Bhutan hat. Die Philosophie des eigenwilligen Missionars aus Tibet lässt sich einfach zusammenfassen. Lebenslust geht vor heuchlerischer Moral und Askese. Überall im Land sind große Penisse an Hauswände gemalt. Die Bhutaner versprechen sich davon Schutz vor Dämonen, vielleicht auch gegen die Dämonen des kulturellen Verlusts. Wir fahren weiter ins Zentrum von Thimphu. Hier liegt eine der wichtigsten kulturellen Institutionen des Landes.
We have 3 divisions here. One is folk, song and dance.
Tsering ist Vizepräsident der Königlichen Akademie für Darstellende Künste.
Wir haben hier 2 Bereiche: traditioneller Gesang und Tanz, vor allem Maskentanz. Und dann ist da natürlich die Musik. Also haben wir 3 Bereiche. Als die Königliche Akademie für Darstellende Künste gehören wir zum Ministerium für Inneres und Kultur. Ziel ist es, unsere Kultur mit Leben zu füllen, denn auch heute sind Liedgut und Musik ein wichtiger Teil unserer Kultur. Und die ist wiederum eine der 4 Säulen des Bruttonationalglücks.
In der großen Halle wird gerade trainiert. Tsering koordiniert die Veranstaltung für die Studentinnen und Studenten. Der Mit-50er ist selber Musiker, spielt Klavier und Dramyin, das siebenseitige Nationalinstrument Bhutans.
We have four common musical instruments.
In Bhutan haben wir vier Hauptinstrumente. Die Kastenzither, die mit zwei Schlägeln gespielt wird, die Fiedel mit zwei Saiten, sowie die Laute und als letztes die Flöte.
And then the last one is flute.
Den Vizepräsidenten der Akademie treffen wir in seinem Büro, groß wie zwei Abstellkammern. Ein Schreibtisch, Computer, ein paar Bücher, Programmankündigungen und das obligatorische Foto des Königs an der Wand darf auch in seiner Amtsstube nicht fehlen. Der Monarch verfügt über eine Omnipräsenz. Ob im Restaurant, auf der Straße, zu Hause, im Museum, immer sind Chikme, Käser, Namgyel, Wangchuk mit seinen freundlichen Augen und seine elfenzarte Frau allgegenwärtig. Die Akademie konzentriere sich auf die Vermittlung und Aufführung traditioneller Tänze und Musik, sagt Tsering. Der Anteil von Mädchen und Jungen unter den 122 Studenten wäre gleich. 4 Jahre dauert die Ausbildung, danach dürfen sich die Absolventen Künstler nennen.
Bhutan ist ein kleines Land.
Bhutan ist ein kleines Land, aber die Schönheit seiner Kultur und seiner Tradition wird heute weltweit bewundert. Wir bilden hier junge Bhutaner aus, damit sie wiederum in ihren Heimatdörfern die Volkstänzer, Musiker und Maskentänzer für ihre jährlichen Festivals trainieren können. Wir schicken sie auch in unsere Schulen. Landesweit haben wir mehr als 20 Festivals pro Jahr.
More than 20 festivals across the country.
Die Trainingshalle der Royal Academy of Performing Arts ist so groß wie ein Handballfeld. Die Wände sind mit gelb-roten Mustern getüncht. Auf dem Holzboden drehen, stampfen und springen junge Männer, wiederholen unzählige Male eine Choreografie. Lehrer geben Anweisungen, korrigieren, Schweiß fließt. Der Maskentanz darf nur von Männern ausgeführt werden. Die meisten Auszubildenden kommen aus ländlichen Gebieten und abgelegenen Provinzen. Hier sei das Interesse an traditioneller Kunst aus Bhutan viel größer als zum Beispiel in der Hauptstadt Thimphu, sagt Tsering.
Our main intention is to keep alive.
Wir wollen unsere Kultur, die über Generationen weitergegeben wurde, lebendig halten. Musik, Tanz und Gesang, all das muss bewahrt und weiterentwickelt werden. Und das machen wir hier.
Preservation and promotion. We are here for that.
Bhutaner seien es gewohnt, über Gesang und Tanz sich auszudrücken, erklärt Tsering. Und anders als im Westen, wo es eine Notation für Musik und Choreologie für Tanz gibt, wird im Himalaya-Staat alles mündlich von Generation zu Generation weitergegeben. Tsering beklagt die ausländische Musik, die Bhutan überfluten würde, vor allem aus Korea. Absolut in sein K-Pop, seine Mode und sein Hairstyling. Das Interesse gerade der jungen Bhutaner an den tradierten Tänzen und Liedern nehme stetig ab, zum Leidwesen von Tsering. Aber die großen alljährlichen Festivals würden die Generationen wieder zusammenbringen, so der Vizepräsident der Akademie.
One of the biggest festivals in the country, in the capital. And for that purpose, right now.
Unser größtes Festival findet in der Hauptstadt Thimphu statt. Dafür üben hier gerade die Maskentänzer. Der Tanz heißt Cham Dance. Er wird von 16 Tänzern aufgeführt. Für diesen Tanz ist Bhutan berühmt. Er wurde von der UNESCO als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt.
And this Cham Dance was recognized by UNESCO. UNESCO in 2005 as one of the cultural treasures of the world.
Kunst- und Kulturszene der Hauptstadt Thimphu, ja Bhutans insgesamt, entzieht sich allen Kategorisierungen. Da ist der Rahmen, der den Erwartungen an das buddhistische Land entspricht. Das Kunsthandwerk mit seinen Formen und Farben. Die Trommeln und Langhörner, Schulkinder in Kranichkostüm, die den Balztanz der himmlischen Vögel nachahmen. Die Maskentänzer an der Royal Academy of Performing Arts, die böse Geister abwehren sollen. Das eine Tanzbein in der scheinbar unvergänglichen Vergangenheit, mit dem anderen in der unvermeidlichen Zukunft. Da gibt es seit den 1990er Jahren eine eigene kleine Filmindustrie in Bhutan. Es gibt die Messenger-Dienste Telegram, WeChat, Instagram. Wohin das steuern wird und ob die eigenen kulturellen Wurzeln erhalten bleiben, niemand weiß es.
Michael Marek führte uns ins geheimnisvolle Bhutan. Wir möchten Ihnen noch ein traditionelles Lied zu Gehör bringen, diesmal über den Schwarzhalskranich, der im Hochland von Tibet brütet und in China und eben Bhutan überwintert. Dort steht er unter Naturschutz. Leih mir deine Flügel, so heißt das Lied. Dieser Kranich wird oft besungen in der Volksmusik Bhutans, hier von einem der bekanntesten Musiker des Landes, Jigme Drukpa. Und er begleitet sich dazu mit einem Hackbrett chinesischen Ursprungs. In 10 Minuten nach den Nachrichten treffen wir uns wieder.
Joy light and joy, oh, 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 o